Also wenn ich zum Wohl der Gruppe was beitragen will, dann muss ich auch mal unangenehme Botschaften aussenden und möglichst eben nicht schweige tatsächlich. Das hat viel mit Zivilcourage zu tun, mit sozialer Courage, dass man für Werte, die eine Gesellschaft aufrechterhalten, einsteht.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Klimakrise, Rente, Staatsverschuldung. In vielen Punkten geht seit einiger Zeit ein scheinbar immer größer werdender Riss durch die Gesellschaft und die Generationen. Wie dieser wieder kleiner wird und wie wieder mehr über Kooperation statt über Polarisierung gesprochen wird, darüber diskutiere ich heute mit Matthias Sutter. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensökonomik in Bonn und Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Unis Köln und Innsbruck. Hallo Matthias, schön, dass wir uns endlich auch mal im Podcast hören.
Hallo Caroline, sehr, sehr schön, dich zu hören.
Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das dich schon deine gesamte wissenschaftliche Laufbahn als Ökonom begleitet und es gleichzeitig zeitlos und aktueller nicht sein könnte, unter welchen Bedingungen Menschen erfolgreich miteinander zusammenarbeiten und Vertrauen aufbauen und warum Kooperation so wichtig für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft ist. Eigentlich ein Klassiker in der Verhaltensforschung. Warum ist denn menschliche Kooperation dennoch bis heute ein Rätsel in der Wissenschaft?
Also ich würde vielleicht nicht so weit gehen, es als wirkliches Rätsel zu bezeichnen. Wir wissen wahnsinnig viel. Wir wissen so ein bisschen, wie es sich entwickelt. Wir wissen, welche Bedingungen wichtig sind. Anreize spielen eine Rolle. Soziale Normen spielen eine Rolle. Auch praktisch Vergleiche mit anderen spielen eine Rolle. Also von dem her ist es vielleicht nicht so rätselhaft, wie du jetzt in der Frage suggeriert hast. Aber es ist unglaublich wichtig, es besser zu verstehen, auch weiter Details zu erforschen. Wirkt es gleich bei jung und alt? Ist es in verschiedenen Anwendungsbereichen in der Firma anders, wie wenn Staaten miteinander zu tun haben beispielsweise? Also da sind so viele Nuancen offen, die unser praktisches Leben täglich beeinflussen. Und darum glaube ich, dass es da sinnvoll ist, sich weiter mit der Frage zu beschäftigen.
Was ist Kooperation eigentlich genau? Weil das ist ja so ein Begriff, den wir total häufig benutzen. Aber wie unterscheidet sich zum Beispiel Kooperation eigentlich von Hilfsbereitschaft oder Altruismus? Gibt es da eine offizielle Definition für?
Also Spieltheoretiker würden da gleich mit einem spieltheoretischen Modell daherkommen. Lass mich es versuchen, mal ganz einfach zu starten irgendwie. Also im Grunde trifft das Wort Zusammenarbeit, das, was man unter Kooperation versteht, schon sehr, sehr gut. Aber noch nicht vollständig, aber sozusagen, es sind mehrere Leute, die zusammen da sind, zusammenwirken, Entscheidungen treffen, die sich wechselseitig beeinflussen. Also was du zum Beispiel, wenn wir in einer Gruppe sind, machst, hat einen Einfluss auf mich und umgekehrt beispielsweise. Das ist also anders wie bei Altruismus beispielsweise, als was du erwähnt hast, wo ich einfach was abgebe, fertig. Du bist der Empfänger und das war's dann sozusagen. Das ist bei Kooperation anders. Wir haben also miteinander zu tun. Wir haben eine Auswirkung wechselseitig. Und jetzt das Spannende, und jetzt kommt ein bisschen in die Spieltheorie rein, das Spannende an Kooperationsfragen besteht darin, dass es dieses Dilemma gibt. Aus individueller Sicht habe ich einen Anreiz, gar nicht viel zu kooperieren, vielleicht sogar gar nicht oder möglichst wenig, während aus Gruppen sich betrachtet, man kann auch sagen aus aggregierter, gesellschaftlicher Sicht, wäre es sehr, sehr viel sinnvoller, wenn wir alle kooperieren würden. Also, lass mir ein Beispiel nennen aus dem Fußballbereich, weil ich in meiner Freizeit mich gerne mit Fußball beschäftige. Wenn alle 11 Spieler auf dem Platz in einer Mannschaft wechselseitig die Fehler des anderen ausbügeln, indem sie mehr rennen, geht es allen besser. Aber ehrlich gesagt, für jeden Einzelnen ist der Sprint gerade nach 90 Minuten ausgesprochen unangenehm. Und eigentlich wäre es dann manchmal angenehmer, stehen bleiben zu können. Das veranschaulicht jetzt einen ganz einfachen Fall. Praktisch, es gibt einen Anreiz, naja, komm, renn doch selber. Aber eigentlich profitieren wir alle davon, wenn wir uns wechselseitig aushelfen.
Da werden wir gleich auch nochmal in ein paar konkrete Beispiele reingehen und uns auch Studien dazu anschauen. Du und Martin Kocher, Gouverneur der österreichischen Nationalbank und ehemaliger Wirtschaftsminister Österreichs, beschäftigen sich ja auch gemeinsam seit fast 4 Jahrzehnten mit der Frage, wie sich Vertrauen und Kooperation in der Gesellschaft, speziell zum Beispiel auch im Kinder- und Jugendalter, entwickeln. Die Erkenntnisse und Anekdoten, die ihr dabei gesammelt und erlebt habt, habt ihr nun in einem Buch aufgeschrieben, das im Februar erschienen ist. Gemeinsam stark heißt es. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr intensiv gemeinsam geforscht habt an diesem Thema und warum seid ihr eben genau an diesem Punkt der Kooperation hängen geblieben?
Also wir haben jetzt fast 30 Jahren gemeinsam begonnen, Forschungsprojekte zu gestalten. Und eines der ersten, wo auch dieses ganze Interesse für Forschung mit Kindern und Jugendlichen entstanden ist, war ein kleines Forschungsprojekt, wo wir so ganz, ganz wenig Geld vom Bildungsministerium bekommen haben, wenn wir an Schulen Forschung machen. Und da haben wir ein Vertrauensspiel gemacht. Also praktisch zwei Leute haben miteinander zu tun. Und wenn der eine dem anderen vertraut, wächst der Kuchen sozusagen. Aber das hängt davon ab, dass der andere sich dann eben auch als vertrauenswürdig erachtet. So haben wir in den frühen 2000er Jahren dann erstmals in der Forschung in Schulen in Westösterreich sowas gemacht. Und das hat uns immer wahnsinnig begeistert, wie so die 6-, 7-, 8-jährigen kleinen Burschen und Mädels irgendwie da ganz aufgeregt sind, wenn es darum geht, dann Kuchen zu verteilen. Und wir haben versucht, dann eben Muster zu entdecken. Das war so der Start dieser Forschung mit Kindern und Jugendlichen, dass dieses Vertrauens, die Vertrauensbereitschaft mit dem Lebensalter im Kindes- und Jugendalter halt da stark zunimmt. Und die Vertrauenswürdigkeit selbiges insgesamt. Und das fand man total spannend. Und das hat uns dann die nächsten 20 Jahre auch nicht losgelassen. Wir haben dann, um vielleicht das anzufügen, wir haben viele, viele Jahre gedacht, wir sollten mal ein Buch darüber schreiben, weil das ist eigentlich ein tolles Thema insgesamt. Auch über, nicht nur Vertrauen, sondern auch Kooperation. Auch dazu haben wir viele Experimente dann gemacht. Und aber dann wurde der Martin IHS-Chef, da hat er doch keine Zeit gehabt. Dann wurde er Wirtschaftsminister, dann hat er doch keine Zeit gehabt. Dann wurde er bestellt als Gouverneur der Nationalbank. Und dann haben wir das Glück gehabt, jetzt im März 2025, also vor fast einem Jahr war das, da war seine Ministerzeit zu Ende und wir wussten, jetzt hat er 5 Monate Zeit, bis er Gouverneur wird. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, da haben wir uns getroffen auf ein Wochenende und haben gedacht, jetzt schreiben wir das Buch runter, bevor du Gouverneur wirst. Und wir haben es geschafft, wir sind ganz happy drüber.
Das ist ja auch gerade ein Zeitpunkt, wo wir eben seit Monaten oder Jahren das Gefühl haben, irgendwie wird dieser Riss in der Gesellschaft größer, irgendwie funktioniert das mit der Kooperation und dem Vertrauen gesellschaftlich nicht mehr so gut. Gesellschaftliche Probleme wie eben die Pandemie, wie die Klimakrise oder unser Wohlfahrtssystem erfordern aber genau diese Zusammenarbeit auch der Generationen, der Gesellschaft als Ganzes. Und genau an diesen Punkten ist Kooperation scheinbar zunehmend schwierig, weil die Interessen unterschiedlich sind. Also soll man eben Ältere vor Covid schützen und dafür den Austausch junger Menschen einschränken? Soll man die Renten kürzen oder die junge Generation stärker belasten? Häufig wirft die eine Seite ja der anderen vor, da wenig kooperativ zu sein, zu egoistisch zu sein. Ist es denn auch empirisch zu beobachten oder kann man das sagen, dass die Stimmung zwischen den Generationen oder der Gesellschaft in den vergangenen Jahren tatsächlich auch schlechter geworden ist?
Also das ist glasklar mein Eindruck, muss ich gestehen. Ich weiß jetzt aus dem Stegreif keine gute Studie, die das über Jahrzehnte hinweg betrachten würde und methodisch sauber auch noch vergleichbar bleibt irgendwie. Aber leider haben wir ja festgestellt, der Schock der Pandemie, also jetzt zum Beispiel Deutschland steckt in der längsten Rezession, die wir jeden seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, heißt natürlich, der Gürtel muss enger geschnallt werden und das ist für Kooperation immer eine wahnsinnige Herausforderung natürlich. Wenn es notwendiger wird, selber irgendwie über die Runden zu kommen und schwieriger wird, über diese Runden zu kommen, dann leidet in der Regel der Gemeinsinn natürlich darunter. Und das ist das, was wir in der Pandemie leider durch das Wir gegen Euch, heißt Jung gegen Alt oder Alt gegen Jung, schon erlebt haben mit dem Schutz, der völlig verständlich ist, gleichzeitig gravierende soziale Einschnitte für Jugendliche, Kinder und Jugendliche vor allem hatten. Das war schon mal sozusagen ein Testlauf, kann man fast sagen. Jetzt die ganze aktuelle Diskussion im Herbst 2025 in Deutschland über das Rentenpaket war nichts anderes als genau eine Fortführung dessen. Die eine Seite versucht, die andere auszuspielen. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte damit. Und das ist ganz schlecht. So findet man keine gemeinsamen Lösungen, die uns zukunftsfähig machen. Ich glaube, also dieser Konflikt, der größer geworden ist über die letzten Jahre, hängt einfach mit der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Krisensituation zusammen, in der wir uns befinden. Jetzt kommt ja schon vor wenigen Monaten die große Diskussion über die Wehrpflicht dazu. Hier haben wir genau dasselbe Generationengerechtigkeitsproblem. Ja, sollen die Jungen dann die Alten verteidigen beispielsweise im Ernstfall? Also alle diese Krisen machen das Zusammenleben sehr, sehr schwieriger. Umso wichtiger eigentlich wäre es, dass wir ein Verständnis dafür aufbauen, woran liegt denn Kooperation? Wie kann es klappen? Gewinnen wir wirklich alle davon? Das ist ja schon eine der Einsichten, die vielen Menschen fehlt, dass das für uns alle irgendwie sinnvoll sein könnte, wenn wir an einem Strang ziehen, anstatt wechselseitig uns Leben schwer machen.
Genau diese Basis, wie funktioniert denn eigentlich gerade diese Kooperation auch zwischen Generationen, hast du dir in einer aktuellen Studie angeschaut. Es gibt in der Forschung Hinweise, dass Alter positiv mit kooperativem Verhalten korreliert. Also dass quasi Menschen, wenn sie älter werden, eher kooperieren als im jungen Alter. Aber es gibt oder gab eben kaum empirische Evidenz, wie stark sich das bei jungen und älteren Personen tatsächlich in Sachen Kooperation unterscheidet. Um das zu untersuchen, hast du dir in der Studie angeschaut, wie sich verschiedene Generationen in einer sozialen Dilemmasituation verhalten. Dafür vielleicht nochmal, dass wir so ein bisschen die Begrifflichkeiten alle klar haben, was ist denn jetzt so ein soziales Dilemma im echten Leben, aber eben vor allem auch dann in der experimentellen Wirtschaftsforschung?
Darf ich anfangen mit dem Leichteren zum Illustrieren, mit der experimentellen Wirtschaftsforschung?
Gerne.
stell dir vor, wir beide würden ein sogenanntes soziales Dilemmaspiel spielen. Das könnte jetzt zum Beispiel so ausschauen. Stell dir vor, jeder von uns beiden hätte eine Ausstattung von 20 Euro als Beispiel. Und wir stehen beide unabhängig voneinander vor der Frage, wollen wir die an die andere Person abgeben, die wir in der Regel nicht kennen? Dann würden die 20 Euro verdoppelt, wenn wir sie abgeben. Das heißt, du würdest jetzt, wenn ich das mache, 40 Euro bekommen. Oder ich könnte sie für mich behalten, dann habe ich 20 Euro und gehe am Ende praktisch mit denen auf jeden Fall nach Hause. So, beide Personen haben die gleichen Entscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wir beide großzügig sind, kooperativ sind, geben wir beide unsere 20 ab, wissen, das verdoppelt praktisch den Kuchen. Und wir gehen beide, du gibst deine 20 ab, ich gebe meine 20 ab, gehen beide mit 40 nach Hause. So, das soziale Dilemma besteht jetzt darin, und da nehme ich mich jetzt als Beispiel, dass ich einen großen Anreiz hätte, zu hoffen, dass du die 20 abgibst, aber ich behalte meine. Dann habe ich nämlich 60 am Schluss, dass du nichts hast, Pech gehabt, sozusagen. Also das Dilemma besteht jetzt darin, eigentlich wird der Kuchen nicht erschrumpft, ja, wenn ich meins nicht abgebe im Vergleich zu dem, was möglich wäre. Während aber ich davon profitiere, wenn du großzügig bist. Ja, wunderbar. Und sozial gesehen ist natürlich klar, der Kuchen steigt auf 80 Euro, wenn wir beide kooperativ sind und mitarbeiten. So, wir sind es im realen Leben. In ganz vielen Unternehmen, wenn Teams miteinander zu tun haben, dann hilft es oft, wenn der eine die Information rechtzeitig zum anderen gibt oder den Arbeitsschritt zur richtigen Zeit macht, um effizient weiter produzieren zu können. Also es nützt ja zum Beispiel an einem Fließband nichts, wenn der Monteur, der die Tür macht, am Abend erst kommt, wenn die Tür schon lange eingesetzt werden sollte, im Auto beispielsweise. Das gilt auch bei Starten wechselseitig. Also wir beschreiben in unserem Buch gemeinsam stark auch diese Beispiele, wie man beispielsweise das Ozonloch bekämpft hat, ja, indem beispielsweise sehr viele Staaten Maßnahmen verabschiedet haben, dass wir diese FCKW-Ausstoße reduziert haben, was jetzt zum Teil für die Produktion in manchen Ländern kurzfristig betrachtet Nachteile schaffte, aber dann insgesamt für die gesamte Menschheit in diesem konkreten Fall Vorteile schaffte, dass das Ozonloch wieder geschlossen werden konnte und heutzutage einigermaßen wieder in guten Zuständen ist. Das sind so Situationen, wo immer einer einen Anreiz hat, nicht mitzutun bei der Kooperation, bei der Zusammenarbeit, aber eigentlich für alle gesamt betrachtet, in der Gruppe, im Arbeitsteam, auch zwischen Staaten beispielsweise, das vorteilhaft ist. Wir haben das dann in einem Labor untersucht mit 20, 25-Jährigen und aber auch Leuten, die so um die 60 im Schnitt sogar leicht drüber waren. Also viele, die am Ende ihres Berufslebens oder bereits am Anfang der Pension, des Ruhestandes waren und haben denen im Wesentlichen, genau wie ich es vorhin illustriert habe, so ein Kooperationsspiel, wo man 20 Euro im Wesentlichen dann vergrößern konnte durch Kooperation gespielt. Und was wir gefunden haben, war sehr, sehr ähnlich zu dem, was auch andere Forscherteams der Welt gefunden haben, ist, dass mit höherem Alter die Menschen eher bereit sind zu kooperieren und auch etwas nicht abzugeben altruistisch, sondern etwas zu tun in der Hoffnung, dass es der ganzen Gruppe hilft und die ganze Gruppe damit besser aussteigt. Das waren junge Menschen deutlich weniger bereit. Interessant ist auch, wir haben das wiederholt gespielt und da fand man einen interessanten Effekt, weil also es fangen beide Gruppen, jung und alt, relativ kooperationsbereit an, aber dann geht es rapid nach unten bei den Jungen und bleibt relativ stabil mit nur leichtem Abwärtstrend bei den Älteren. So. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, nämlich weil es illustriert, wie reagiere ich darauf, wenn ich andere sehe, dass sie kooperieren oder nicht kooperieren. Also stell dir vor, wir würden jetzt wir beide das nochmal spielen. Also erste Runde, wir geben unser Geld her oder auch nicht, je nachdem. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie reagiere ich darauf, wenn du zum Beispiel großzügig warst? Bleibe ich auch großzügig kooperativ? Beim nächsten Mal schicke ich auch meine 20 Euro rüber oder nicht? Und was wir finden konnten war, dass junge Menschen sehr viel schneller den Glauben an die Kooperation der anderen verlieren, wenn sie sehen, da tun nicht alle mitspielen, sondern dann, oh, na, da hat einer nicht mitgemacht, ja dann bleibe ich jetzt auch egoistisch und behalte mein Geld für mich. Und das ist ganz wichtig, weil ganz viele Situationen sind langfristig betrachtet. Wir haben immer wieder miteinander zu tun. Und manchmal geht aber schief, ja, ist richtig. Da muss man so wie, man könnte sagen, verzeihen und sagen, okay, geben wir der Kooperation noch eine Chance, starten wir nochmal als Team. Und das haben wir mehr beobachtet bei den älteren Menschen.
Woran liegt das denn oder wie erklärt ihr euch denn, dass eben in dem ersten Schritt ältere Menschen öfter kooperieren? Also liegt das dann an unterschiedlichen Werten, Normvorstellungen oder worauf ist es so zurückzuführen?
Also ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Lebenserfahrung zu tun. Also es ist ja eigentlich ein Lernprozess. So wie Kinder lernen müssen, junge Kinder, dass sich Kooperation auszahlt, wenn man das mal verinnerlicht hat als erwachsener Mensch, dann trägt man das fort, weil man sieht, Moment, wir profitieren alle davon faktisch. Kurzfristig mag es einen Anreiz geben, das nicht zu tun, aber langfristig geht es uns allen besser. Und das ist etwas, was ich glaube, was wir bei diesen Menschen, die eben halt von circa 60 Jahren waren, sehr, sehr viel stabiler und bewusster wahrgenommen auch festgestellt haben, dass sie gesagt haben, hör zu, also das ist doch gescheit, das ist das, was wir machen müssen, da tun wir uns alle einen Gefallen und so bringen wir die Gruppe, in der wir jetzt sind, vorwärts. Das heißt eben nicht, das ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass das bei unseren jungen Erwachsenen nicht auch möglich ist, aber es war eben weniger häufig der Fall.
Jetzt gab es ja noch eine Zusatzkomponente zu diesem Spiel. Es gab so eine Art Schiedsrichter, also eine dritte Person, die das Ganze beobachtet hat und auch ein Punktekonto hatte. Und die konnte bestrafen, sanktionieren. Also wenn jetzt zum Beispiel unfaires Verhalten stattgefunden hat aus Sicht dieser Person, wenn jetzt eben zum Beispiel jemand seine Punkte für sich behalten hat, während die andere Person kooperiert hat, konnte die Schiedsrichterperson dann sagen, okay, das Verhalten bestrafe ich jetzt. Ich gebe davon was von meinen Punkten ab. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich verzichte sozusagen auf was von meinem Gewinn, um dieses gesellschaftliche Verhalten zu bestrafen. Was konntet ihr denn da beobachten? Wie war da so unterschiedliches Verhalten von der älteren und jüngeren Generation?
Da darf ich vielleicht zuerst versuchen zu illustrieren, warum wir überhaupt so eine Bedingung hatten, was diese in der Realität für eine Bedeutung hat. Also lass uns mal kurz eine Szene im Kopf abbilden. Wir sitzen in einem Bus und irgendjemand stellt seine dreckigen Schuhe auf den gegenüberliegenden Sitz beispielsweise. Und alle im Bus schweigen und tun nichts. Und eine Person steht auf und sagt, hey, junger Mann, sagen wir jetzt mal sein Mann, das macht man eigentlich nicht, ist ja nicht schön, dann wird der ganze Sitz dreckig, der nächste, der drauf sitzt, beschmutzt sich seine Kleidung und so weiter und so fort. Das ist sowas wie eine soziale Strafe, unter Anführungszeichen, wobei dann noch nicht viel passiert, aber man macht jemand anderen darauf aufmerksam, was denn eigentlich hier die soziale Norm wäre. Die Frage ist, wie reagieren solche Leute dann? Lass mich vielleicht mal so anfangen. Ich habe das persönlich einmal so gemacht in einem Bus und dann hat mir jemand seinen Müll auch noch ins Gesicht geschmissen. Das war nicht sehr, sehr angenehm insgesamt. Also diese soziale Art von Normdurchsetzung ist mit Kosten verbunden. Das ist das, was du gesagt hast in unserem Versuchsaufbau. Mein eigenes Punktekonto leidet darunter, wenn ich diese Strafen, diese soziale Ermahnung, kann man auch sagen, ausspreche. Also das ist was sehr, sehr realitätsnahes. Tatsächlich, davon hängt das Zusammenleben in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark ab, dass Leute auch dann den Mut haben und die Kosten auf sich nehmen, etwas zu sagen, was man da tut. Wir haben in unserem Experiment gefunden, dass im Grunde beide Generationen darauf reagieren, wenn sowas passiert. Also das ist wichtig und wertvoll. Also heißt, wenn ich nicht kooperiere und jemand bestraft mich, heißt das, sagt man dir, jetzt zieh dir 2 Euro ab, weil du warst doch nicht irgendwie sozial nett irgendwie, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in der nächsten Stufe tatsächlich wiederum mache in der nächsten Runde. Und das ist gut, weil das zeigt, dass wenn Leute diese Kosten auf sich nehmen, diese sozialen Normen bewusst zu machen, dass dann das Kooperationsniveau wieder steigen kann. Das ist eine ganz, ganz positive Nachricht. Aber dafür braucht man jemanden, der sich so engagieren will. Und das war in unserer Studie auch eher der Fall bei den Älteren als wie bei den jüngeren Teilnehmern. Und auch hier glaube ich, dass das ganz viel mit dieser Erfahrung zu tun hat, dass man sagt, naja, also wenn ich zum Wohl der Gruppe was beitragen will, dann muss ich auch mal unangenehme Botschaften aussenden und möglichst eben nicht schweige tatsächlich. Das hat viel mit Zivilcourage zu tun, mit sozialer Courage, dass man für Werte, die eine Gesellschaft aufrechterhalten, einsteht.
Ist es dann aber was sich eben erst mit der Lebenserfahrung entwickelt oder sind es dann tatsächlich auch vielleicht unterschiedliche Wertevorstellungen, die Generationen haben, also oder eine unterschiedliche Auffassung davon, was vielleicht fair ist? Kann man dann den Jungen vorwerfen, wenn man jetzt in diesen Konflikt geht, sie sind egoistischer als die Älteren? Generation zum Beispiel?
Das würde ich gar nicht so sehen. Also wenn wir praktisch zum Beispiel befragen würden, jung als auch alt jetzt in unseren Experimenten, was wäre denn eigentlich aus deiner Sicht das beste Verhalten, dann sagen die eigentlich alle wechselseitige Kooperation. Also das ist, du hast das Wort Werte verwendet. Ich glaube, da haben beide Generationen die genau gleichen Werte, dass das eigentlich der wünschenswerte Zustand wäre. Darum glaube ich eher, dass das Erste, was du genannt hast, den entscheidenden Unterschied ausmacht, dass die einen eben den Eindruck bekommen haben, naja, irgendwie zahlt sich wirklich aus, ich sollte beibleiben, auch wenn es mal kurzfristige Kosten mit sich bringt. Das ist die ältere Generation in unserer Studie, die wir da in Tirol durchgeführt haben. Vielleicht etwas Wichtiges ist, dass sich das allerdings natürlich über die Jahrzehnte verändern kann. Und wenn ich jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel werfen darf, wenn wir in eine Situation kommen, wo zum Beispiel die jetzige junge Generation feststellt, weißt du was, da kooperieren zu wenig, es zahlt sich nicht aus, niemand kümmert sich darum, dass soziale Normen auch aufrechterhalten werden, dass wir zusammen anstatt gegeneinander arbeiten, dann kann man dieses Vertrauen auch verlieren tatsächlich. Und dann kann man in 1, 2, 3 Jahrzehnten vielleicht der Meinung sein, weißt du was, ich schaue auf mich und das war's dann insgesamt. Also von dem her spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, dass wir in einer Gesellschaft viele Menschen, ob jung oder alt, spielt dabei fast keine Rolle, viele Menschen haben, die sagen, wir müssen im Rentenstreit einen Kompromiss finden. Wir müssen irgendwie sinnvollerweise auch jetzt bei der Wehrpflichtdebatte einen Kompromiss, der möglichst viele zufriedenstellt, finden irgendwie. Also es ist ja nie was auch in der Politik schwarz oder weiß. Wir müssen in Arbeitsteams so arbeiten, und das zeigt sich auch, also Arbeitsteams, die verschiedene Generationen umfassen, also ältere und jüngere Menschen, praktisch arbeiten in der Regel kooperativ und effizienter miteinander. Also auch das zeigt sich im Arbeitsleben. Und da müssen wir Kompromisse schaffen, dass wir alle davon sehen, dass wir auch einen Nutzen davon haben.
Wie lassen sich denn die Ergebnisse auf genau diese Debatten übertragen? Also, weil du hast jetzt zum Beispiel auch vorher beschrieben, dass diese Kluft im Verlauf des Spiels, wenn die Runden wiederholt wurden, eigentlich eher größer wurden, wenn eben dann zum Beispiel eben die jüngeren Teilnehmenden gesehen haben, ah, okay, es machen nicht alle mit, da mache ich jetzt auch nicht mehr mit. Wenn man das jetzt überträgt, heißt das ja eigentlich, dass in den gesellschaftlichen Debatten diese Kluft auch immer tiefer wird. Wie lässt sich das denn aufhalten oder umdrehen? Wie bringt man dann diese Gruppen zusammen?
Ja, da kommst du leider auf das zurück, womit du auch eingangs argumentiert hast. Diese Polarisierung ist so ein blöder, selbstverstärkender Prozess. Ja, wenn die Kluft sich öffnet in unserem Kooperationsspiel, dann driftet es immer weiter auseinander und es wird immer unattraktiver, in unserem konkreten Fall jetzt für diese jüngere Generation, die mitgemacht hat, zu kooperieren im Vergleich zur älteren Generation. Das ist ganz, ganz schlecht. Wir versuchen in einem der größeren Kapitel unseres Buches auch der Frage nachzugehen, sowas tut man jetzt. Und ein Faktor, der also unbestritten über ganz, ganz viel Forschung hinweg bedeutsam ist, ist der Faktor Vorangehen mit gutem Beispiel. Ich verwende dabei gern so ein Zitat von Mahatma Gandhi, der mal gesagt hat, also wir selber müssen den Wandel vorleben, den wir in der Welt gern sehen möchten. Ich finde das unglaublich positiv ausgedrückt, weil aber es gleichzeitig nicht nur zeigt, Wandel ist möglich, wir müssen ihn vorleben, sondern auch an unsere Verantwortung appelliert. Wir sind selber auch dafür verantwortlich. Kann nicht immer nur der andere machen, der sozusagen sagt, mach mal. So funktioniert Kooperation nicht. Kooperation funktioniert nur, wenn ich selber vorangehe. So, also konkret, beispielsweise in Unternehmen wissen wir, dass die Rolle von Führungskräften bei der Vermittlung, was ist hier die soziale Norm? Wir arbeiten zusammen, wir meckern auch nicht, wenn ich mal 3 Minuten Überstunden mache, also jetzt nicht für 3 Stunden, sondern für 3 Minuten. Da hat dieses Vorangehen mit gutem Beispiel unglaublich, unglaublich große Wirkung.
Spannend für die Frage ist ja auch, ab wann ein Mensch eigentlich beginnt zu kooperieren, also wo eben dieses ganze Bewusstsein auch für Kooperation, für Vertrauen entsteht. Und auch das habt ihr euch auf vielfältigste Weise angeschaut. Ab welchem Alter ist das denn so? Also ab welchem Alter kann man beobachten, dass Kinder anfangen zu kooperieren?
Ich glaube sogar direkt unmittelbar nach der Geburt, indem sie reagieren auf Anreize. Das ist auch schon eine Form von Kooperation. Ich ignoriere die andere Person nicht, sondern lächle zurück beispielsweise, was ja einer der schönsten Momente, wenn man Eltern wird, sein kann. Wir selber haben aber keine experimentelle Forschung mit Neugeborenen gemacht. Die jüngsten Kinder, mit denen wir Forschung gemacht haben, um Kooperation als auch Vertrauen zu untersuchen, waren 3 Jahre. Und also 3- bis 6-Jährige beispielsweise. Und hier haben wir beispielsweise ein Kooperationsspiel so gemacht, indem man so murmeln damals Dinge gebastelt, richtig. Da waren so Schächtelchen, wo man was rausziehen konnte und selber eine Murmel für sich haben konnte. Aber wenn man es in die andere Richtung schob, kamen 2 Murmeln für den Kooperationspartner, für das andere Kind im Kindergarten heraus. Und so haben wir also so plastisch und so anschaulich wie möglich versucht zu illustrieren, was heißt das? Ich kann jetzt was für mich nehmen, egoistisch unter Anführungszeichen, oder ich kann etwas abgeben. Aber dann war klar durch diese Konstruktion, die wir gebaut haben, dass man dann diese eine Murmel für sich selber nicht mehr bekommen kann beispielsweise. Und also so haben wir bei 3- bis 6-Jährigen das studiert insgesamt und haben festgestellt, dass Kooperationsraten mit dem Lebensalter hier systematisch ansteigen. Die Bereitschaft, auch was abzugeben, bei 3-Jährigen ist zwar da, aber sie ist noch größer bei 4-, 5-, 6-Jährigen. Also es steigt insgesamt an. Wir haben ähnliche Forschung auch mit den Eltern von diesen Kindergartenkindern gemacht und haben gefunden, da gibt es durchaus eine Korrelation, wie man statistisch sagen müsste, zwischen der Kooperationsbereitschaft der Kinder und der Kooperationsbereitschaft der Eltern, mit denen wir auch so ein Kooperationsspiel gemacht haben. Da ging es im Übrigen um bis zu 200 Euro, also nicht um 2 Murmeln, was für die kleinen Kinder spannend ist, aber für die Eltern ist Geld dann genauso attraktiv. In dem Zusammenhang, was ich interessant fand, war auch, dass beispielsweise Eltern, die Erwartung von Eltern, was sie glauben, was ihre Kinder tun sollten, einen interessanten Zusammenhang hatte zu dem, was die Kinder wirklich gemacht haben. Also Eltern, die eher sagen, also ich finde, mein Kind sollte da auch die Murmeln abgeben, die Kinder haben das auch tatsächlich gemacht. Und das zeigt uns genau die Antwort eigentlich auf deine erste Frage. Woher kommt es insgesamt? Und das ist klar, das ist Erziehung. Das ist die Frage, was für einen Wert vermittle ich jetzt? Schaue ich nur auf mich? Nehme ich immer nur die eine Murmel, die ich bekommen kann? Oder gebe ich auch mal die Botschaft weiter? Liebes Kind, schau, das ist eigentlich ein schöner Zug, dass du auch mal was abgibst, ganz einfach. Und für dich selber in dem Moment auf etwas verzichtest.
Ihr habt euch ja in diesem Setting, also im Murmelspiel, auch angeschaut, woran das denn liegt, dass Kinder lernen oder dass vielleicht eine Kooperationsbereitschaft steigt oder auch nicht. Um da mal noch ein paar Fachbegriffe reinzuwerfen. Es gibt ja die direkte Reziprozität, also ja, wenn man so will, wie du mir, so ich dir. Also wenn du mir die Murmel abgegeben hast, dann gebe ich die jetzt vielleicht auch ab. Oder wenn du sie eben nicht abgegeben hast, dann behalte ich meine jetzt auch. Die indirekte Reziprozität, da geht es eher darum, dass man sich einen Ruf erarbeitet, dass man eben jemand ist, der fair spielt, der irgendwie nett ist, der beliebt ist in der Gruppe, weil man eben nicht alles für sich behält, sondern auch mal teilt. Und das Dritte, das ist so, wie wir es im vorherigen Spiel auch schon besprochen haben, ist das Konzept der Bestrafung. Also, dass ich dann vielleicht bestraft werde, wenn ich nicht kooperiere in der nächsten Runde. Was konntet ihr denn beobachten, was da was bringt? Also, auf was reagieren Kinder da am ehesten?
Also im frühesten Alter von 3 bis 6 Jahren hilft sozusagen das Bestrafungskonzept, aber das ist ein hartes Wort, also ich erkläre es gleich noch etwas anders, wirkt mit Abstand am stärksten. Direkte und indirekte Reziprozität ist vorhanden, das heißt auch schon sehr junge Kinder, ich glaube, da sind wir die Ersten, die das zeigen konnten, auch schon sehr junge Kinder im Alter von 3 Jahren reagieren systematisch darauf, ob jemand anderer, mit dem sie es zu tun haben, ein kooperativerer Typ ist oder weniger kooperativ ist. Oder, das ist die direkte Reziprozität gewesen, oder ob jemand anderes gegenüber anderen Menschen kooperativer oder weniger kooperativer. Und das ist auch ein sehr ermutigendes Signal, weil das heißt nichts anderes wie, das Verhalten ist nicht einfach beliebig, sondern wenn ich mit jemandem zu tun habe, den ich als kooperativ wahrnehme, gegenüber mir oder gegenüber anderen, dann werde ich selber kooperativer. Das bezeichnet man in unserer Fachsprache dann auch als konditionale Kooperation. Wenn ich andere sehe, die kooperativ sind, dann fällt es auch mir leicht und ich bin selber geneigt, das zu tun. Das ist total toll, weil das heißt wiederum, dass Kooperation ansteckend tatsächlich ist. Ja? Also du kooperierst, ich sehe dich, denke mal, wow, also wenn die Caroline das so macht, dann sollte ich das auch tun beispielsweise. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Jetzt. Also wir haben das bei 3- bis 6-jährigen Kindern, okay, soweit so gut, aber am stärksten haben sie reagiert in unserem Fall tatsächlich auf folgende Reaktion, das war bei uns so, also wenn man hier nicht kooperierte, dann konnte man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit seine Verdienste murmeln oder so kleine Jojos oder sonstige kleine Belohnungen, die wir mit hatten, konnte man die auch verlieren tatsächlich. Und diese Verlustmöglichkeit ist etwas, was am stärksten dazu geführt hat, dass die Kinder kooperieren, als die richtige Entscheidung für sich wahrgenommen haben tatsächlich.
Gibt es einen Unterschied, was die Ausgangslage, also den Charakter der Kinder angeht oder jetzt eben solche Dinge wie geduldig ein Kind ist, wie hoch die kognitive Leistungsfähigkeit ist oder ist es tatsächlich dann auf diesen Faktor der Erziehung und des Elternhauses zurückzuführen?
Wir hätten gedacht, dass Geduld vielleicht eine große Rolle spielt. Geduld ist ein bisschen in ökonomischer Sprache Abwägen von Gegenwart und Zukunft. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin nicht egoistisch, sondern kooperativ, weil ich damit in der Zukunft auch stärker profitiere. Und da hätten wir erwartet, dass es einen Zusammenhang zu Geduld gibt. Haben wir fast nichts gefunden. Selbst bei 1000 Kindern, die wir da in unserer Stichprobe hatten, das ist eine relativ große Stichprobe, haben wir statistisch nicht wirklich einen Beleg dafür gefunden. Selbiges auch praktisch, man nennt das häufig Theory of Mind, also im Sinne von, kann ich mich als junger Mensch schon in die Perspektive eines anderen Menschen reinversetzen? Das ist etwas, was sich im Alter von 4, 5, 6 Jahren stark entwickelt bei Kindern. Und auch da haben wir keinen systematischen Zusammenhang zur Kooperation gefunden. Das ist jetzt kein schlechtes Ergebnis, sondern das ist halt ganz einfach so, was allerdings dafür spricht, dass ganz vieles eben tatsächlich diese Erziehung, das Vorleben von zu Hause im Elternhaus auch tatsächlich hier die größte Bedeutung hat.
Jetzt könnte man ja vielleicht den Schluss daraus ziehen, eben Erziehung, Vorleben, dann aber auch Rahmenbedingungen, sowas wie, dass man vielleicht wieder was verlieren kann, dass es irgendwie eine gewisse Regeln gibt. Das fördert eben alles das kooperative Verhalten. Kann man dann daraus den direkten Schluss ziehen, okay, wir brauchen eben auch für die gesellschaftliche Kooperation, wenn man jetzt vielleicht wieder im größeren Kontext denkt, mehr Regeln, mehr Richtlinien, mehr Strafen, auch wenn du dich ja gegen den Begriff wehrst, aber braucht es eben mehr von diesen Regularien.
Jetzt hast du mir auf dem falschen Fuß vielleicht erwischt. Also grundsätzlich bin ich ja für Deregulierung und weniger Regeln irgendwie und weniger Überorganisierung. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht grundsätzlich Regeln des Zusammenlebens brauchen. Um ein Beispiel zu nennen, das in der deutschen Innenpolitik auch eine sehr, sehr große Bedeutung hat, ist ja zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit Leuten um, die arbeitslos sind und selbst über Vermittlung des Jobcenters nicht gewillt sind, nur irgendetwas anzunehmen. Und da ist ja immer wiederum die Frage, wollen wir da nicht die Sanktionen etwas verschärfen? Wird sehr kontrovers diskutiert. Aber dahinter steckt ja eigentlich die Idee, wenn ich eine Regel habe, die es den Leuten ermöglicht, lediglich als Transferempfänger von der Gesellschaft unterstützt zu werden und auch nichts durch eigene Arbeit und durch eigene Steuerarbeit zurückzugeben, dann erhöht das sicher nicht die wechselseitige Kooperationsbereitschaft. Also den Satz, glaube ich, würde man auch immer, in welchem politischen Lager man auch immer ist, dem ist nur schwer zu widersprechen, finde ich. Und aber das ist dann genau die Frage, schafft man Sanktionsmöglichkeiten, wenn es halt ein Verhalten gibt, das unkooperativ ist. Und tatsächlich Arbeit aufzunehmen, ist ein Akt der Kooperation, in der Gesellschaft etwas tatsächlich zu tun und beizutragen. Und wovon die Gesellschaft dann letztlich auch profitiert. Und in dem Sinne, so ungern ich das Wort Strafen an sich habe, Sanktionen klingt ein bisschen neutraler, finde ich immer, ist das schon etwas, was man tatsächlich diskutieren muss und was wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, eigentlich fast tagtäglich aushandeln müssen. In der Sozialgesetzgebung, in der Arbeitsgesetzgebung und vielen anderen auch.
Gleichzeitig schreibt ihr zum Beispiel auch in eurem Buch, dass Regeln oder Sanktionen besser funktionieren, wenn sie selbst gewählt sind, als wenn sie zum Beispiel von jemandem so aufoktroyiert werden. Wie lässt sich das denn lösen, dieser Zwiespalt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Da kommen wir beide natürlich vielleicht als Westösterreicher auch deswegen dazu, weil wir an der Grenze, also ich direkt an der Grenze zur Schweiz aufgewachsen bin, wo wir durch die direkte Demokratie ein sehr, sehr hohes Maß an Mitbestimmung haben. Wir haben selber auch in experimentellen Studien gezeigt, dass wenn Gruppen sich selber Regeln geben können, werden die kooperativer. Martin und ich haben das gerne als demokratischen Mitbestimmungsbonus bezeichnet. Und da ist, glaube ich, etwas dran. Also das gilt ja auch für die Struktur von Arbeitsgruppen. Wenn wir in Gruppen über die Abläufe gemeinsam diskutieren und entscheiden, formal kann es sein, dass vielleicht ein Gruppenleiter das am Schluss entscheiden muss und nicht alle gleichberechtigt sind. Aber trotzdem, man kann ja die Leute einbinden und sagen, wie wäre es denn? Passt der und der Schritt? Ist die und die Vorgehensweise und Umgangsweise für alle passend? Und wenn da alle zustimmen und gehört werden, dann hat es eine unglaublich motivierende Funktion für Kooperation in Gruppen. Weil der Mensch scheint so zu sein, wenn ich gehört werde und auch meine Meinung äußern kann, dann fühle ich mich ernst genommen. Und das zeigt, dass das, was wir danach tun, wichtiger ist. Ich habe nämlich einen Beitrag leisten können, wie wir miteinander umgehen können. Und da zeigt unsere Forschung, als auch die gesamte Forschung zur direkten Demokratie beispielsweise in der Schweiz, dass je mehr Mitspracherechte es gibt und mehr Gehörmöglichkeiten auch, umso kooperativer und auch vertrauensvoller werden die Leute wechselseitig. Und das steigert Effizienz.
Um vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf den Einstieg zurückzukommen oder was wir jetzt auch zwischendurch immer wieder angerissen haben, das fasst ihr ja auch in eurem Buch nochmal als These zusammen. Wir brauchen eben mehr Kooperation und Vertrauen, um lokale und globale Herausforderungen und Probleme meistern zu können. Wie optimistisch oder zuversichtlich bist du denn auf Basis deiner, eurer Forschung, dass uns das in naher Zukunft gelingt?
Also ich bin ein unverbesserlicher Optimist in der Hinsicht, glaube ich, insbesondere deswegen, weil wir selber auf verschiedenen Kontinenten diese Forschung zur konditionalen Kooperation immer wieder gemacht haben und immer wieder dasselbe gefunden haben. Wenn ich in eine Gruppe reinkomme, wo viel kooperiert wird, dann sagt das aus, hier ist die soziale Norm, schau nicht nur auf dich selber, sondern schau auf die Gruppe. Und das halte ich für ausgesprochen optimistisch und positiv, die Nachricht, weil das heißt nichts anderes, wie dass wir selber, jeder einzelne von uns hier einen Beitrag leisten kann. Denn das, was ich tue, nehmen andere wahr und das erhöht deren Kooperationsbereitschaft, wenn sie das, und auch Vertrauensbereitschaft, wenn sie beides an mir selber wahrnehmen in meinen Handlungen. Lass mir doch einen Aspekt erwähnen, den ich besonders spannend finde in dieser Diskussion über konditionale Kooperation. Das funktioniert nicht nur, wenn ich sehe, dass andere das tun, sondern sogar schon, wenn ich erwarte, dass andere das tun. Wenn ich am Morgen ins Büro reinkomme und allein die Erwartungshaltung habe, dass alle am Strang ziehen, alle fest zusammenarbeiten, dann reicht es schon, dass ich selber motivierter bin, und das zeigen alle Studien, kooperativer bin, vertrauensvoller bin, mehr beitrage, mehr eigene Anstrengungen reinstecke, damit es der Gruppe insgesamt gut geht und sehr erfolgreich wird. Das ist total toll, weil das sind selbst erfüllende Erwartungen. Ja, ich gehe rein, die Caroline kooperiert, Fridolin kooperiert und was auch immer was, und noch bevor ich es gesehen habe, werde ich auch kooperativer, und ihr kommt rein ins Büro und seht, ah, der Matthias rennt auch schon kooperativ voran. Also Das ist selbstverstärkend. Das heißt auch, um jetzt die negative Seite zu beleuchten, wenn wir in einer Gruppe, in einem Klima sind, wo die Leute nur mehr an sich denken, dann hat das auch einen ansteckenden Effekt. Und dann hat es eine Dynamik, die, wir hatten das in unserem Forschungsprojekt über die jüngere und ältere Generation schon gezeigt, dann hat es bei den Jüngeren damals eine Dynamik nach unten gehabt, zu weniger Kooperation. Und da muss man für möglichst früh dagegen steuern.
Also eigentlich kann es jetzt jeder Einzelne für sich, wenn man den Podcast ausschaltet und irgendwie in die nächste gesellschaftliche Runde geht oder vielleicht den nächsten Arbeitstag morgen startet, probieren, sich eine positive Grundhaltung anzueignen und zu sagen, okay, heute kooperieren bestimmt alle und ich mache das auch und es wird ein guter Tag. Also man kann eigentlich direkt damit starten.
Würde ich so sehen, würde ich voll zuschreiben. Es braucht vielleicht noch etwas dazu. Es wird jeden Tag auch Enttäuschungen geben. Vielleicht nicht so schnell aufgeben.
Wer tiefer ins Thema eintauchen will, kann das in eurem jüngst erschienenen Buch Gemeinsam stark tun. Ich danke dir an dieser Stelle für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Vielen Dank, Caroline. Herzlichen Dank.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!